SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Alina Braun, schönen guten Morgen. Müll ordentlich trennen, damit er recycelt werden kann. Dass das wichtig für unsere Umwelt ist, das ist wohl jedem klar. Heute am Welt-Recycle-Tag soll das nochmal in den Fokus gerückt werden. Problematisch ist nur, dass das mit dem Recyceln bei vielen Verpackungen gar nicht geht. Und auch das richtige Wegschmeißen und Wiederverwerten von Elektroschrott hat so seine Tücken. Wo es beim Recyceln also noch hakt, das hören Sie gleich ausführlich von meiner Kollegin aus der SWR-Umweltredaktion in 10 Minuten. Jetzt aber erstmal zum Wichtigsten aus der Nacht und von heute Morgen. Da wird der vorläufige Stopp der Impfungen mit AstraZeneca weiter heftig diskutiert. Mehrere ostdeutsche Ministerpräsidenten werben für den russischen Impfstoff Sputnik V, zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Er habe nicht die geringsten Zweifel an den Fähigkeiten der russischen Wissenschaftler, sagte er. Der Impfstoff sollte zugelassen werden. Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff betonte, wenn es um die Gesundheit der Menschen gehe, dann sollte die Herkunft des Impfstoffs keine Rolle spielen. Auch Thüringens Ministerpräsident Ramelow setzte sich für Sputnik V ein. Zu den möglichen Risiken des AstraZeneca-Impfstoffs will sich heute die Europäische Arzneimittelagentur EMA äußern. Dazu später mehr in diesem Infodate. Die britische Mutante des Coronavirus verdrängt in Deutschland immer mehr die ursprüngliche Variante des Virus. Ihr Anteil betrage inzwischen 72%, heißt es vom Robert-Koch-Institut. Vergangene Woche waren es noch rund 55%. Die Ausbreitung der Südafrika-Variante sei etwas rückläufig. Die Variante aus Brasilien trete nur in Einzelfällen auf. Und jetzt blicken wir in die Niederlande. Dort wurde gewählt und der niederländische Premier Rutte hat mit seiner rechtsliberalen Partei VVD die Parlamentswahl gewonnen. Laut Prognose legt sie leicht zu und bleibt damit stärkste Kraft. Ludger Katzmierczak mit dem genauen Wahlergebnis.
Die Niederländer haben in Zeiten der Pandemie für Kontinuität gestimmt. Oppositionsführer Geert Wilders verliert 3 Sitze und muss seinen zweiten Platz an den großen Überraschungssieger des heutigen Abends abgeben, an die linksliberale Partei D66, die auf 27 Sitze kommt und damit 8 Mandate hinzugewinnt. Großer Verlierer sind die Sozialisten und Grün-Links, die beide 6 Sitze einbüßen. Nach dieser ersten Prognose könnte Mark Rutte in seiner 4. Amtszeit mit den Christdemokraten und D66 weiter regieren.
In den Niederlanden also Business as usual. In den USA sieht das anders aus. Dort sorgte US-Präsident Joe Biden mit Aussagen in Richtung Wladimir Putin für einen handfesten Skandal.
Look, most important thing dealing with foreign leaders in my experience, and I've dealt with an awful lot of them over my career, is just know the other guy.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm, I do.
Joe Biden wurde in einem Fernsehinterview gefragt, ob er glaube, dass Wladimir Putin ein Mörder sei. Darauf hat er geantwortet, ja, das tue er. Nun hat Moskau seinen Botschafter aus Washington zurückgerufen. Das hat das russische Außenministerium mitgeteilt. Washington-Korrespondent Thorsten Teichmann.
Der russische Botschafter in Washington D.C., Anatoli Antonov, kehrt vorübergehend nach Moskau zurück. Es gehe darum zu verhindern, dass sich das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten unumkehrbar verschlechtert, erläuterte das russische Außenministerium die öffentlichkeitswirksame Entscheidung. In dem Gespräch hatte Biden dem russischen Staatschef Wladimir Putin gedroht. Putin werde einen Preis zahlen dafür, dass sich Russland in die Präsidentschaftswahl eingemischt habe. US-Geheimdienste hatten gestern einen entsprechenden Bericht veröffentlicht.
Und wir kommen noch zum Fußball. Der deutsche Fußballmeister Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League. Das Team setzte sich gegen Lazio Rom mit 2:1 durch. Sportreporter Taufik Khalil.
Dass die Bayern gegen Lazio Rom ins Viertelfinale einziehen würden, stand ja eigentlich schon vor dem Spiel gegen die Römer fest. Nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel konnte sich niemand vorstellen, wie Lazio das in München drehen will. Am Ende ist dann auch das Rückspiel recht klar, zumindest was die Chancen betrifft. Mit 2:1 gewinnen die Bayern durch Tore von Lewandowski in der 33. Minute. Per Foul-Elfmeter, Leon Goretzka war gefoult worden und Erik-Maxim Choupo-Moting 17 Minuten vor dem Ende bei einem Gegentreffer von Marco Parolo. Die Bayern tun gegen engagierte Laziali nicht mehr als wirklich nötig. Alexander Nübel als neuer Ersatz hat wenig zu tun, ist aber eigentlich da, wenn er gebraucht wird. Und die Bayern dürfen sich jetzt auf einen großen Namen im Viertelfinale freuen. Freitag ist Auslosung, aber gegen Madrid, Paris oder auch Manchester City muss mehr kommen als gegen Lazio.
Und eine Runde weiter ist auch der englische Club FC Chelsea. Er gewann gegen Atletico Madrid 2:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute und auch morgen bleibt es sehr wechselhaft mit einzelnen Schnee- und Regenschauern. Und es bleibt weiterhin auch spätwinterlich kalt. Die Höchstwerte heute bei maximal 0 bis 7 Grad. Und nachts wird es richtig frostig.
SWR aktuell Service.
Heute ist Weltrecycling-Tag. Den gibt es erst seit 2018. Damals hat ihn der Weltrecycling-Verband ins Leben gerufen. Hier will also die Recyclingbranche selbst darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, möglichst viele Produkte und Stoffe wiederzuverwerten und möglichst wenig Müll zu produzieren. Bei Glas oder Papier funktioniert das mit dem Recyceln bei uns in Deutschland schon ganz gut. Aber der Berg an Verpackungen, an Plastikabfällen, der wächst. Dazu jetzt die Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen. Sie erklärt, warum das mit dem Kunststoffrecycling noch nicht so richtig klappt.
Es gibt noch zu viele Produkte, die gar nicht recycelbar sind. Wenn da verschiedene Kunststoffarten in der Verpackung stecken, der Becher ein anderes Plastik ist als der Deckel oder es eine Barriereschicht gibt, das klappt einfach nicht. Kunststoffrecycling funktioniert, wenn es eine Sorte ist, zum Beispiel Polyethylenterephthalat, das PET aus den Getränkeflaschen. Das kommt über die Pfandautomaten sortenrein zurück und da klappt das mit dem Recycling auch. Ein anderer Grund, warum es noch hakt, ist für das Rezyklat, also das, was rauskommt, wenn man den alten Kunststoff schreddert und aufbereitet. Dafür gibt es noch keinen richtigen Markt. Der Rezyklateinsatz macht gerade mal 9% derzeit aus. Es ist teurer, Verpackungen aus so einem Rezyklat zu machen, als wenn man neuen Kunststoff dafür einsetzt. Also es fehlt an Anreizen, es fehlt an Markt, das muss sich erst noch zurechtruckeln.
Ein anderer Müllberg, der stetig wächst, sind die ganzen Elektrogeräte. Ständig ein neues Smartphone, immer der neueste Computer. Wie funktioniert denn das mit dem Recycling beim ganzen Elektroschrott?
Gut bis mäßig, würde ich sagen. Das, was gesammelt wird, da gehen rund 80% von zum Recycling. Aber zum einen kommt noch nicht alles zurück. Gerade Kleingeräte, Rasierer, Elektrozahnbürste oder der Föhn, die finden oft nicht diesen extra Weg zum Wertstoffhof. Und zum anderen, das, was ankommt, das könnte noch viel besser ausgeschlachtet werden. Wir haben Eisen, Stahl, Kupfer, Aluminium. Das ist das, was reichlich anfällt und auch genutzt wird zum Recyceln. Aber gerade der moderne Elektroschrott, Computer, Smartphones, die Bildschirme, da stecken seltene Erden drin, Tantal, Gallium, das sind echt wertvolle Rohstoffe, aber jeweils nur in kleinen Mengen. Und da ist der Aufwand, diese Schätze rauszuarbeiten, noch zu hoch. Also da ist noch Luft nach oben, was das Recyceln angeht und auch was die Sammelmengen angeht.
Müll entsteht ja nicht nur bei Privathaushalten, sondern zum Beispiel auch auf dem Bau. Müssen die ihren Müll auch trennen? Also wird er auch recycelt?
Boden, Steine, Bauschutt, das sind schon Materialien, die man wiederverwerten kann. Diese Baustoffe machen mehr als die Hälfte des gesamten Abfallbergs in Deutschland aus. Da lohnt sich Recyceln. Das passiert auch mit knapp 80%, aber das ist mehr so ein Downcycling. Das geht meist in den Straßenbau. Baden-Württemberg fördert beispielsweise R-Beton, Recycling Beton, weil gerade Beton herstellen, da entstehen richtig viele klimaschädigende Gase. Also da würde Wiederverwerten viel Sinn machen von wegen Klimaschutz. Aber man ist da erst eben dabei, Anreize zu schaffen, Recycling-Baustoffe auch einzusetzen. Da muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Wenn wir jetzt alles richtig wiederverwerten und recyceln würden, kommen wir am Schluss dann irgendwann dahin, dass gar kein Abfall mehr übrig bleibt?
Das wäre das Ziel von einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Die will ja, dass die Stoffe im Kreislauf wandern und eben nicht in der Einbahnstraße herstellen, nutzen, wegwerfen und dann Ende. Aber allein so ein Deutschland ohne Abfall, das ist wohl eher nur eine Vision. Da müsste noch viel dran gearbeitet werden. Das haben die Beispiele ja jetzt auch gezeigt. Abfall als Wertstoff zu nutzen, das hat auch irgendwann seine Grenzen. Okay, bei Glas geht der Kreislauf endlos, aber nehmen wir Kunststoff, da werden die Molekülketten immer kürzer. Das verliert also irgendwann auch an Qualität. Von daher Zero Waste, Null Abfall, das ist bestimmt noch lange hin. Aber wenn wir beim Herstellen von Verpackungen beispielsweise schon mal dran denken, dass sie möglichst einfach zu recyceln sein sollen am Ende, dann ist das auch schon ein guter Schritt weiter.
Das waren Informationen von Alice Thiel-Sonn aus der SWR Umweltredaktion.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Da wird vor allem ein Termin für viel Aufmerksamkeit sorgen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird ihre Bewertung in Sachen AstraZeneca-Impfstoff abgeben. Die Risikoeinschätzung also und die Empfehlung, ob und wie der Impfstoff verwendet werden soll. Die Einzelheiten dazu von Astrid Korall.
Davon wird abhängen, ob EU-Länder die Impfung mit dem Mittel wieder aufnehmen. Zahlreiche Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, hatten die Vergabe von AstraZeneca ausgesetzt, weil mehrere Fälle von Thrombosen in Hirnvenen nach einer Impfung gemeldet worden waren. In den vergangenen Tagen hatte das Mittel des britisch-schwedischen Herstellers aber Rückendeckung bekommen. EMA-Chefin Emma Cook hatte bereits vorgestern erklärt, dass man nach aktuellem Stand keine Hinweise darauf habe, dass Impfungen mit AstraZeneca Blutgerinnsel verursachen. Man halte den Nutzen des Vakzins momentan für größer als die Gefahren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte gestern empfohlen, das Vakzin von AstraZeneca vorerst weiter einzusetzen.
Darf bald also wieder mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden oder bricht eine wichtige Säule der Impfkampagne komplett weg?
Hauptsache Hauptstadt.
Auch SWR-Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann schaut mit Spannung auf die Empfehlung der EMA. Hier ihr Kommentar.
Halb Europa schaut heute nach Amsterdam, denn da entscheidet die EMA über Risiken und Nebenwirkungen des AstraZeneca-Impfstoffs. Und nebenbei auch darüber, ob das berühmte Licht am Ende des Tunnels, das uns die Kanzlerin versprochen hat, nur ein bisschen flackert oder ausgeht. Bis zum Ende des Sommers sei jeder, der wolle, geimpft, hieß es. Aber im Moment fällt jede vierte Impfung aus. AstraZeneca steht inzwischen für Verwirrung und Enttäuschung, also das Gegenteil von Vertrauen. Wer kommt da noch mit? Erst sollen nur die unter 65-Jährigen geimpft werden, dann die Älteren doch auch und jetzt vielleicht bald nur noch die über 65-Jährigen, weil es bei jüngeren Frauen Probleme gab. Wie bitte? Nur die Brexit-Briten impfen von Anfang an, was das Zeug hält, jeden mit AstraZeneca und buchen Sommerurlaub auf Mallorca. Liebe EMA, liebes Paul-Ehrlich-Institut und lieber Bundesgesundheitsminister Spahn, ich finde es gut, dass nochmal genau hingeschaut wird. Aber bitte, macht der Verwirrung ein Ende und sprecht heute mit einer Stimme, wenn wir AstraZeneca noch eine Chance geben sollen.
Die Meinung von Eva Ellermann. Corona überall, aber zumindest bei der Konferenz der Ministerpräsidenten heute geht es nicht nur darum. Denn auch neben der Pandemie gibt es genug Baustellen in Deutschland, berichtet aus Berlin Korrespondent Uli Haug.
Konkret geht es bei der Videokonferenz um Zukunftstechnologien wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz sowie ganz allgemein um Innovationen und Mobilität. Beim Blick auf die Zukunft des Gesundheits- und Pflegesystems dürften die Corona-Erfahrungen aber schon wieder eine Rolle spielen. Zumal auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an der Videokonferenz teilnehmen wird. In der Diskussion mit ihr könnten auch die Impfstoffprobleme in Europa zur Sprache kommen.
Zum Schluss ein Termin heute, der wirklich gar nichts mit der Corona-Pandemie zu tun hat. In Köln wird ein lange angekündigtes Gutachten vorgelegt, in dem es darum geht, wie Mitarbeiter der katholischen Kirche mit Missbrauchsfällen umgegangen sind. Das Rechtsgutachten war von Rainer Maria Kardinal Wölki in Auftrag gegeben worden, dem Erzbischof von Köln. Frank Piotrowski berichtet.
900 Seiten ist das Gutachten dick. Bereits am Montag hat es der Kölner Strafrechtler Björn Gerke an die für den Jugendschutz zuständige Abteilung bei der Kölner Staatsanwaltschaft übergeben. Das sagte der vom Erzbistum beauftragte Rechtsprofessor am Abend im WDR-Fernsehen. Erst in der Pressekonferenz wird es der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki zu lesen bekommen, zeitgleich mit der Öffentlichkeit. Und die Kölner Kanzlei hat auch das bisher unveröffentlichte Gutachten der Münchner Kanzlei an die Staatsanwaltschaft übergeben, die zuvor die Fälle sexualisierter Gewalt durch Kleriker und die Verantwortung der Kirchenleitung überprüft hatte. Von dieser Kanzlei hatte sich das Erzbistum im Streit über die Untersuchungsmethodik getrennt und die Veröffentlichung abgesagt. Seitdem steht der Kölner Erzbischof in der öffentlichen Kritik. Es wird ihm Vertuschung vorgeworfen.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.